Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, geschätzte Bäcker, mein Name ist Sebastian Stange, das hier ist das The Port Magazin und ich hoffe sehr, dass mit der Folge 13 heute nichts schief geht. Wie immer habe ich diverse Nachrichten aus der Welt der Spielebranche vorbereitet, wie eine gemischte Aufschnittplatte praktisch, nur eben ohne die unnötige Zierradieschen- und Salatbeilage aus Spieleankündigungen oder margarineähnlichen News zu Patches und Features. Nein, hier gibt's noch echte Butter. Konkret erzähle ich davon, dass die Gamescom in Köln mal wieder Rekorde gebrochen hat, aber nächstes Jahr ein paar Herausforderungen zu stemmen hat. Dann tut sich was beim Thema Rundfunklizenzpflicht für Streamer. Das könnte langfristig ein Ende damit haben. Dann gibt's hochspannende Entwicklungen beim Thema Half-Life 2 Episode 3. Keine Angst, ich werde nichts spoilern. Dann warnte die Verbraucherzentrale NRW kürzlich vor Vorbestellungen von Spielen. Bethesdas Creation Club ist live und Überraschung, das DLC-Portal hat so seine Ecken und Kanten. Dann komme ich noch kurz zu einem Charity-Stream mit coolen Speedruns und es gibt gerade eine intensive Debatte zum Thema Aim Assist in Destiny 2. Ich hoffe doch, hier ist für jeden was dabei und würde, naja, direkt mal loslegen. Gamescom 2017 erneut mit Besucherrekord. Vom 22. bis 26. August fand mit der Gamescom in Köln die weltweit größte öffentliche Messe für Computer- und Videospiele statt. In einer Pressemitteilung freut sich die Kölnmesse über einen neuen Besucherrekord. Über 350.000 Besucher waren in Köln dabei, etwa 5.000 mehr als im Vorjahr. Auch die restlichen Zahlen übertrumpften die 2016er Ergebnisse. So kamen erstmals Besucher aus über 100 Ländern, nämlich aus 106 nach Köln. Und die Messe war mit 201.000 Quadratmeter größer als je zuvor. Auch der Termin für die Gamescom 2018 steht bereits fest. Vom 21. bis 25. August wird sie abgehalten. Der Dienstag ist erneut den Fachbesuchern vorenthalten. Dieser Termin liegt etwas ungünstig für viele der jüngeren Interessierten, denn nur in 3 Bundesländern sind zu dieser Zeit Schulferien. Laut Gameswirtschaft.de steigen bereits jetzt, ein Jahr im Voraus, die Hotelpreise in Köln. Obendrein berichtet die Gameswirtschaft-Autorin Petra Fröhlich, dass in einer Umfrage unter den Ausstellern der diesjährigen Messe das Interesse an einer Gamescom Night abgefragt wurde. Eine Abendveranstaltung für volljährige Besucher, der den Ausstellern das umständliche Abschirmen von USK 18 Spielen ersparen würde, aber auch deutlich mehr Arbeit für alle Beteiligten bedeuten würde. Die Köln-Messe will das Gerücht nicht kommentieren und sich nur zu konkreten Beschlüssen äußern. Dieser Plan wird kritisch diskutiert, sowohl in den Kommentaren unter dem Gameswirtschaft-Artikel als auch bei Facebook. Dort macht sich etwa ein sichtlich erschöpfter Oliver Eberlei, das ist der Betreuer des großen Indie-Arena-Stands, in einem öffentlichen Post Luft. Den Organisatoren der Messe sagt er, Zitat, alles, was ihr entscheidet, ist so respektlos und unverschämt. Respektlos den Besuchern gegenüber, damit ihr das Unwort der letzten Jahre Besucherrekord wieder benutzen könnt. Respektlos den Auf- und Abbau-Crews gegenüber, die unmenschliche Arbeit schieben müssen, um euren Wünschen gerecht zu werden. Und im höchsten Maß respektlos euren Ausstellern gegenüber, die ihr 5 Tage lang Zuständen aussetzt, von denen ihr euch selbst lieber in eurer Business Area versteckt. Zitat Ende. Das ist freilich nur eine sehr subjektive Einzelmeinung, jedoch sorgt sie in den Kommentaren für eine interessante Diskussion unter Entwicklern und Branchenkennern. Update zum Thema Rundfunklizenz für Livestreamer. In einem Gastbeitrag für die FAZ forderte Heike Raab, Staatssekretärin für Bundes- und Europaangelegenheit in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, ein neues Medienrecht. Wir brauchen ein neues Medienrecht, so lautet der Titel ihres Beitrags. Und darin geht sie auf genau die Fragen ein, die im Raum stehen, seit die Landesmedienanstalten die Lizenzpflicht für Rundfunkangebote auch aktiv auf Twitch-Streamer anwenden. So ging der Twitch-Kanal des YouTubers Pete Smeet im Mai öffentlichkeitswirksam offline, weil er die Auflagen für die Erteilung einer solchen Rundfunklizenz nicht tragen wollte. Heike Raab leitet zusammen mit Fritz Jeckel, Staatskanzleichef in Dresden, die Arbeitsgruppe Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sie ist also aktiv an der zukünftigen Gestaltung des Rundfunks und damit auch des Streamings im Netz beteiligt. Und in ihrem Kommentar wird deutlich, dass die aktuell gefahrene harte Linie der Landesmedienanstalten und deren zentrale Aufsichtskommission wohl keinen Bestand haben wird. Raab erklärt, dass sich das Internet rein technisch deutlich von den Limitierungen des klassischen Rundfunks unterscheidet und dadurch auch Formulierungen im Rundfunkstaatsvertrag veraltet sind. Und sie erklärt, Zitat, Im Internet braucht es daher eine Mediengesetzgebung, die große dominante Anbieter und Medienunternehmen angemessen in den Blick nimmt, die gleichzeitig aber keine unnötigen Hürden für die vielen kleinen Kreativen aufstellt, denn deren Ideenreichtum schafft eben Vielfalt im Netz. Abgestufte Anzeigepflichten statt Zulassungspflicht, in Klammern Lizenz, stellt eine passgenaue Lösung dar. Zitat Ende. Ihr Vorschlag sieht also vor, dass zunächst einmal jeder sofort streamen darf, aber dass jedes Streaming-Angebot im Netz durch seine Nutzerzahlen gemessen wird. Ab einer bestimmten Größe besteht dann eine aktive Impressumspflicht für die Betreiber. Sie sollen ihre Daten aktiv an die Medienanstalten weiterleiten, sich dort also anmelden. Denkbar wäre so etwas auch für Abrufangebote wie etwa YouTube-Kanäle. Klar sei dabei für Raab, dass inhaltliche Standards, etwa bei den Themen Werbung oder Jugendschutz, auch für Streamer gelten sollen. Heike Raabs Gastbeitrag ist das jüngste Beispiel dafür, dass die aktuelle, für viele Streamer frustrierende Lizenzpflicht für Webangebote vor dem Aussteht. Bereits im nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrag ist dies konkret benannt und Heike Raabs Arbeitsgruppe wurde bereits weit vor den ersten medienwirksamen Sendelizenzforderungen an große deutsche YouTuber und Twitcher gegründet. Laut eines Interviews mit gameswirtschaft.de erwartet Raab konkrete Vorschläge für die Regulierung von Rundfunkangeboten im Netz Anfang 2018. Half-Life Autor leakt Plot von Half-Life 2 Episode 3. Am 25. August überraschte der US-Autor und ehemalige Valve-Mitarbeiter Mark Laidlaw die Spielewelt mit einem Blogpost auf seiner Webseite. Es handelte sich um einen Brief, der unter dem Titel Epistle 3 eine mögliche Story von Half-Life 2 Episode 3 erzählt. Es ist offensichtlich, dass er die Geschichte von Half-Life 2 Episode 2 fortsetzt, doch er tut das verschlüsselt, benutzt Codenamen für alle bekannten Charaktere. Aus dem Protagonisten Gordon Freeman wird Gertrude Freeman, aus dem G-Man wird Mrs. X, aus dem Roboter Dog wird kurzerhand Cat. Und dieser Blogantrag, dieser Brief, das wird jeder Spieler von Episode 2 beim Lesen feststellen, der beschreibt eindeutig eine Fortsetzung, eine Episode 3, eine Episode, die nie erschienen ist. Es wirkt, als würde Mark Laidlaw mit diesem Blogpost einen Schlussstrich unter seine Arbeit bei Valve ziehen. 2016 verließ er das Unternehmen und egal was Valve mit der Half-Life-Marke anstellen wird, er wird kein Teil mehr davon sein. Es bleibt offen, ob sein Story-Entwurf bereits in Entwicklung war, ob es andere Skripte gab und freilich ist die Zukunft von Half-Life weiterhin offen. Laidlaw äußerte sich seitdem nicht konkret hierzu, allerdings tat er auf Twitter kund, dass es zahlreiche unverwirklichte Alien-Drehbücher gibt und dass die nie Realität wurden, das bedeutete nicht das Ende der Alien-Marke. Später folgte dann noch eine weitere Serie von Tweets, in denen er seinen Story-Entwurf weiter abschwächt und in Frage stellt. Zitat: Eine Karte ist nicht das Gebiet, eine Skizze nur ein Anfangspunkt. Alles verändert sich, wenn man versucht, es zu verwirklichen. Zitat Ende. Und dann folgen weitere Gedanken zu seiner Story, die ich aus Spoilergründen nicht nennen will. Nur so viel, dieser Geschichtsentwurf scheint ein bündiges, schlüssiges Ende für die Story von Half-Life 2 zu bieten, setzt sozusagen alle Elemente wieder auf Anfang, bietet einen Neuanfang für ein eventuelles Half-Life 3, ohne dass dieses Spiel dann allzu viel Rücksicht auf die bisherigen Ereignisse nehmen muss. Aber ich will da nicht zu tief einsteigen, vielmehr verweise ich wie immer gern auf die Shownotes zu dieser Sendung im Beitrag auf www.gamespodcast.de. Dort gibt's alle Quellen und Recherchelinks und da verweise ich sowohl auf Laidlaws Blogpost als auch auf eine Userfassung, in der alle Verfremdungen entfernt und durch die aus Half-Life bekannten Namen und Begriffe ersetzt wurden. Er ist leider nur in Englisch verfügbar, aber für Kenner der Spiele absolut lesenswert. Nicht nur, weil er eine gewisse Versöhnung für all jene darstellt, die in die Story von Gordon, Alex und Co. investiert waren, sondern weil der letzte Absatz auch wunderbar zweideutig ist. Wer mehr über die Hintergründe hierzu erfahren will, dem rate ich außerdem dringend, das Video des YouTubers Tyler McVicker zum Thema anzuschauen. Der Betreiber des Kanals Valve News Network analysiert jede erdenkliche News zu Valve bis in seine Einzelteile und er kann nicht nur die Glaubwürdigkeit von Laidlaws Story belegen, sondern er verknüpft sie auch mit diversen Interviews, Aussagen Valves und den Leaks zum Thema Half-Life. Er findet sogar Spuren auf von Laidlaw erwähnte Story-Aspekte in Gameplay-Experimenten, die er als unfertige Maps in geleakten Valve-Dateien zu finden sind. Eine wilde Räuberpistole, die sogar noch das Thema Half-Life 3 streift. Wer des Englischen mächtig ist, der sollte da mal reinschauen. Verbraucherzentrale NRW warnt vor Vorbestellungen. Am 23. August erschien überraschend ein Artikel auf der Website der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, der zur Vorsicht beim Vorbestellen von Spielen rät. Unter dem Titel Videospiele vorbestellen, Geschäft mit der Vorfreude, wird erklärt, dass Vorbesteller Risiken eingehen. Etwa weil Spiele zum Release, Zitat, bei der grafischen Gestaltung und der technischen Finesse hinter der Ankündigung der Spielemacher auf der Messe zurückbleiben und in der präsentierten Form nicht zu haben sind, Zitat Ende. Mit der Messe ist übrigens die Gamescom gemeint, anlässlich der Artikel erschienen ist. Außerdem weist man darauf hin, dass solche Vorbestellungen in der Regel bis zum letzten Verkaufstag oder Versand des Spiels rückgängig gemacht werden können und dass man sich auch eine eventuelle Anzahlung wiederholen kann. Außerdem verweist die Verbraucherzentrale auf die Rückgabemöglichkeit binnen 14 Tagen beim Versandhandel. Die meisten unserer Hörer dürften in diesem Artikel nichts Neues erfahren. Er ist schlichtweg ein Infoartikel für Verbraucher. Ein kleines Achtung, hier muss man aufpassen. In der gleichen Rubrik wird etwa erklärt, wie man die Windows 10 Datenschutzeinstellungen verbessert oder dort werden alle Stolperfallen beim Konsolen- und Spielekauf aufgelistet, etwa eventuelle Online-Pflicht oder Microtransactions. Mich hat das neugierig gemacht. Woher kommen diese Tipps? Inwiefern widmet sich die Verbraucherzentrale Spielen? Und was genau tut sie in diesem Bereich? Ich spreche deshalb mit jemandem, der es wissen muss. Julian Graf arbeitet als Referent der Gruppe Verbraucherrecht im Bereich Markt und Recht der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Julian.
Ja, hallo, guten Abend.
Und ich würde direkt mal einsteigen und mit der Frage, wie kommt die Verbraucherzentrale zu diesem Thema Vorbestellung? Wir Spieleredakteure und Kritiker treiben das Pferd schon lange vor uns her. Anlässlich der Gamescom war dieser Artikel für uns recht überraschend. Wie kam es denn dazu und wie entstehen solche Verbrauchertipps?
Ja, es ist an sich ein bisschen eine natürliche Entwicklung. Also das Thema Videospiele, also wir haben das schon auf dem Schirm, auch schon ein bisschen länger. Ich würde behaupten, es wird bei uns zunehmend auch intensiver. Also wir haben auch im letzten Jahr schon insbesondere zum Thema Free-to-Play einige Anstrengungen unternommen. Ja, und das Thema Vorbestellung, auch aus eigener leidvoller Erfahrung als Spieler, schwebt immer so ein bisschen im Nimbus und jetzt passend zur Messezeit. Es war eben gerade Gamescom, als nächstes steht die Tokyo Game Show ja wieder an, vorher war E3. Haben wir uns gedacht, okay, das Ziel Publikum, zum einen klar die Gamer, die es ohnehin wissen, aber dann gibt es natürlich auch noch Eltern, es gibt Verwandte, dass wir das einfach nochmal auf dem Schirm bringen und zeigen hier, Leute, achtet drauf und gleichzeitig auch, wie du schon gesagt hast, zeigen hier, die Verbraucherzentrale hat es auch irgendwo auf dem Schirm. Wir sind da aktiv.
Ich habe etwa eine Viertelstunde mit Julian gesprochen über die Arbeit der Verbraucherzentralen, die Art und Weise, wie solche Hinweise entstehen, seine Erwartungen an die Zukunft und über konkrete Ergebnisse. Etwa als man Nintendo wegen Super Mario Maker für 3DS abgemahnt hat.
Da war es so, das Spiel hat faktisch, zumindest unserer Ansicht nach, eine Konsolenbindung. Das heißt, der Speicherplatz wird mit der Konsole verbunden. Und wenn ich das Spiel dann in einer anderen Konsole nutzen möchte, werden sämtliche Speicherstände unbrauchbar. Das heißt, ich muss das Spiel faktisch von neuem spielen. Und da fehlte uns ein entsprechender Hinweis zu. Und da hat sich Nintendo dann auch entsprechend zu bereit erklärt. Und mittlerweile findet sich auch ein entsprechender Hinweis auf der Webseite und auch auf der Spielepackung.
Wer mein komplettes Gespräch mit Julian hören möchte, der kann das ganz einfach tun, indem er bis zum Ende der Sendung dranbleibt. Am Schluss folgt nämlich noch einmal der komplette Mitschnitt in voller Länge. Bethesdas Creation Club für Fallout 4 ist live. Der im Rahmen der Spielemesse E3 im Juni angekündigte Creation Club ist ab sofort für Fallout 4 als Beta-Version verfügbar. Im September kommt er auch für die Skyrim Special Edition. Erneut erntet Bethesda damit Kritik, sowohl was den Inhalt als auch was die Technik des Portals angeht. Schon bei seiner Ankündigung sorgte das Creation Club Portal für Kritik und Skepsis. Schließlich sollten dort Inhalte angeboten werden, wie sie bislang in großer Zahl durch die Modding-Szene in Skyrim oder Fallout integriert wurden. Und weil man Creation Club Inhalte bezahlen muss, ausgerechnet mit einer Premium-Währung, wurden Erinnerungen an Bethesdas Bezahl-Mod-Experiment aus dem Jahr 2015 wach. Bethesda, und das habe ich in Folge 8 des Magazins bereits beleuchtet, besteht jedoch darauf, dass es sich hierbei nicht um Mods handelt, sondern um DLCs, die von Bethesda oder von externen Quellen kommen und deren Funktionalität dank eines Freigabeprozesses garantiert ist. Ich zitiere mich hier mal selbst. Bethesdas Third-Party-DLC-Portal, so könnte man den Creation Club wohl am besten bezeichnen, scheint einigermaßen durchdacht und seinen Teilnehmern gegenüber fair zu sein. So meine Einschätzung vom Juni. Nun muss ich hinzufügen, dass Bethesda es verpasst hat, mit dem Creation Club für einen guten ersten Eindruck zu sorgen. Denn das Angebot zum Start fällt ernüchternd aus. Ein Möbelset für den Workshop-Modus von Fallout 4, diverse Pip-Boy-Skins, einige neue Rüstungen, ein Rucksack, zwei Waffen und eine Pferderüstung? Bethesda bietet tatsächlich eine sogenannte Power Horse Armor an, also eine Powerrüstung mit Pferdemotiv, eine Anspielung auf den 2006 erschienenen, mit Häme und Spott empfangenen ersten DLC für die Elder Scrolls IV Oblivion, eine Pferderüstung für $2. Schlimmer noch, obwohl die FAQs zum Creation Club klarstellen, dass die Inhalte keine Kopien existierender Mods sein dürfen, sind zwei der angebotenen Rüstungen, naja, beinahe Kopien existierender Mods. Die Hellfire Power Armor gibt es bereits als kostenlose Mod, genauso den chinesischen Stealth-Anzug. Beide Items sind keine 1:1 Kopien dieser Mod, beide Items existieren bereits als offizielle Assets in den Vorgängerversionen von Fallout 4, Bethesda bricht hier seine eigenen Regeln also nicht wirklich, ein gewisses Geschmäckle bleibt jedoch. Zum Start des Portals erhält jeder User übrigens 100 gratis Credits, allerdings kann man dafür aktuell nicht viel kaufen, 2 Pip-Boy-Skins etwa oder eine schwarze Power-Armor-Skin. Wer mehr will, muss Credits dazu kaufen, in typischer Premium-Währungsmanier gibt es die Dinger in diversen Bundles ab 6,99 € zu kaufen. Die Hellfire Power-Armor zum Beispiel kostet 500 Credits, also je nach Bundle 3,18 € bis 4,66 €. Naja. Auch technisch läuft das Portal noch nicht rund. Der YouTuber Gopher stellte etwa fest, dass der Creation Club automatisch alle Inhalte auf die Festplatte des Spielers lädt, auch wenn er diese Inhalte noch gar nicht gekauft hat. Das dürfte hoffentlich ein Bug sein. Ärgerlich ist es allemal. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Creation Club entwickelt. Bethesda verspricht schließlich neben Waffen, Rüstungen und Zierrat auch neue Umgebungen, neue Charaktere und Fähigkeiten, neue Kreaturen und neue Gameplay-Variationen. Doch so etwas gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Als kostenlose Mod? Oh, als Mod gibt es sowas haufenweise. Spontaner Charity-Speedrun-Marathon für Flutopfer in den USA. Games Done Quick, ein halbjährlich stattfindender Speedrun-Marathon, bei dem mehrere Tage lang live auf Twitch diverse Spiele in Rekordzeit durchgespielt werden, organisiert für den 2. bis 4. September einen spontanen Charity-Stream, in dessen Rahmen Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Südtexas gesammelt werden. Der Tropensturm Harvey sorgte dort in den letzten Tagen für weitreichende Überschwemmungen. Nachdem die Veranstalter am 29. August via Twitter das Mitmachinteresse und die Spendenbereitschaft für ein solches Event abfragten, stand einen Tag später fest, vom 2. September 2 Uhr morgens deutscher Zeit bis zum 4. September zur gleichen Uhrzeit wird es einen Harvey Relief Done Quick Charity Stream geben. Alle Infos und ein Twitch-Link sollen dann rechtzeitig auf www.gamesdonequick.com zu finden sein. Für das verregnete Wochenende hier in Deutschland ist das sicherlich eine interessante Ablenkung. Für die Betroffenen in Texas hoffentlich eine willkommene Hilfe. PC-Beta für Destiny 2 entfacht Debatte um Auto-Aiming. Die am 29. August für alle User gestattete PC-Beta von Destiny 2 ist bereits vorbei, doch noch immer diskutieren die Spieler heftig über das im Spiel verwendete Auto-Aiming. Das wird aktiv, sobald man einen Controller am PC nutzt und es unterstützt den Spieler derart stark beim Zielen, dass viele User die Balance in den PvP-Modi beeinträchtigt sehen. Eine solche Zielhilfe ist auf Konsole weit verbreitet, insbesondere bei der Call of Duty-Reihe springt das Fadenkreuz offensichtlich zum nächsten Gegner, wenn man eine Waffe per Tastendruck anlegt. Eine Mechanik, die dort sogar im Tutorial erklärt wird. Auf dem PC jedoch hat dieser Umstand einige Nachteile. Wie der YouTuber Rage Machine in einem Video zeigt, kann das System durch das Benutzen eines Hardware-Adapters ausgenutzt werden, sodass man mit Maus und Keyboard spielen kann und dennoch das Auto-Aiming beim Anlegen der Waffe greift. Ein dramatischer Vorteil im Mehrspielermodus. Auch abseits solcher Cheats steht das Feature in der Kritik. In einem Post im Bungie-Forum wird das Auto-Aiming etwa kontrovers diskutiert. Niemand stört sich daran, dass Controller-Benutzer in den PvE-Spielarten eine Hilfe bekommen. Beim PvP sehen aber viele Spieler die Spielbalance beeinträchtigt. Aktuell machen Videobeweise die Runde, in denen User demonstrieren, wie stark das Auto-Aiming greift und so den Faktor Skill negiert. Die Webseite pcgamesn.com fasst die Meinung mehrerer Destiny-Profis zusammen, die das Feature sehr skeptisch sehen. Auf Twitter macht ein offener Brief des Streamers und Destiny-Veteranen Dr. Lupo die Runde, indem er die Situation erklärt und die Entwickler auffordert, Aim Assist im PvP zu deaktivieren. Ein historischer Vergleich, Overwatch für PC hatte anfangs auch die gleiche Zielhilfe für Controller-User, diese wurde aber rasch mit einem Patch entfernt. Tja, und ich finde das sehr spannend. Die Diskussion zum einen, zum anderen aber auch die Tatsache, dass die PC-Beta von Destiny tatsächlich ihren Zweck erfüllt. Klar, sie ist immer noch eine Werbemaßnahme, ein Marketinginstrument. In diesem Fall aber hat sie tatsächlich wertvolles Feedback für die Entwickler zutage gefördert, die sich übrigens bislang aus der Diskussion heraushalten. Es würde mich also nicht wundern, wenn Destiny 2 für PC im Oktober dann ohne Aim Assist im Versus-Modus erscheint. So denn, beschließen wir die heutige Folge wie gewohnt mit einem Blick auf die wichtigsten Releases der kommenden Wochen und wie immer ohne Gewähr auf die Richtigkeit der Angaben und die Qualität der Spiele. Man weiß ja nie, wie sie am Ende launchen und ja, vielleicht übersehe ich ja auch ein echtes Juwel. Los geht's am 5. September mit Knack 2 für die PS4. Na, erinnert sich noch jemand an Teil 1? Das Action Jump'n'Run war ein PS4-Launch-Titel und naja, ich empfand das irgendwie als seelenlos und uninteressant. Hab es neckisch Knack genannt. Tja, und jetzt kommt der Nachfolger. Und vielleicht ist das Spielprinzip inzwischen ja etwas gereift. Am 6. September erscheint dann Activisions Looter-Shooter Destiny 2 für die PS4 und Xbox One. Eine relativ geradlinige Fortsetzung des Vorgängers ohne große Gameplay-Experimente, dafür mit Änderungen bei Mehrspieler und neuen PvE-Missionstypen. Für den PC kommt Destiny 2 dann am 24.10. Am 7. September kommt das beliebte Indie-Spiel Binding of Isaac endlich auch auf Nintendo Switch und zwar als Afterbirth Plus Edition, also Nachgeburt Plus. Naja, das passt irgendwie ganz gut zu einem Spiel, das reich an ekligen Szenarien und Ideen ist. Am 8. dann erneut Nachschub für Nintendo-Spieler. Monster Hunter Stories erscheint für 3DS. Das ist ein Rollenspiel-Spin-Off von Capcoms Co-op-Monsterjagd-Reihe. Das kommt im Cell-Shading-Look daher mit Rundenkämpfen und einer Monster-Sammelmechanik. Der Vollständigkeit halber erwähne ich an dieser Stelle auch noch, dass am 12. das Ego-Abenteuer Maze auch für die Xbox One und PS4 kommt. Warum das seltsame Spiel rund um mutierte Maispflanzen nicht wirklich begeistern kann, hat André übrigens bereits in einer Wertschätzung erklärt. Am gleichen Tag, also dem 12. September, erscheint auch Tooth and Tail für PS4 und PC. Das ist ein Indie-Echtzeit-Strategiespiel mit ISO-Perspektive und Pixel-Look, bei dem wir diverse Tiere als Einheiten steuern. Der Fokus liegt hier auf sehr kurzen Gefechten von 5 bis 12 Minuten Länge. Außerdem gibt's einen lokalen Mehrspieler mit Splitscreen-Modus. Am 12.09. kommt dann auch XCOM 2 War of the Chosen für die Xbox und die PS4. Die umfangreiche Erweiterung von XCOM 2 bringt massig neue Einheiten, Missionen und Spielmechaniken mit. Am 14. September gibt's dann Fussi aus dem Hause Konami. Pro Evolution Soccer 2018 kommt für PC, PS4, Xbox One und sogar doch die PS3 und Xbox 360. Außerdem erscheint am 14.09. The Inner World, der letzte Windmönch für den PC. Die Fortsetzung des 2013 erschienenen Point-and-Click-Adventures. Eine PS4-Version folgt im Oktober. Und am 14.09. kommt dann auch noch Divinity Original Sin 2 für den PC final raus, das derzeit noch im Early Access Programm reift. Also klassische Oldschool Rollenspielkost aus dem Hause Larian mit einem Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler und einem Game Master Modus, der das Spiel praktisch zu einem Werkzeug für klassische Pen and Paper Partien macht. Eine Konsolenversion wird es auch irgendwann geben, noch gibt's dazu aber keine Infos. Man bedenke, dass sie beim Vorgänger über ein Jahr nach der PC-Fassung kam. Und dann, einen Tag später, am 15. September erscheint Dishonored 2, Tod des Outsiders für PC, PS4 und Xbox One. Das ist eine Standalone-Erweiterung von Arkanes Action-Schleichspiel Dishonored 2. Darin spielen wir Billie Lurk, die in Dishonored 2 eine der Alliierten der Spielhelden war, unter dem Namen Megan Foster. Die neue Erweiterung handelt nach Dishonored 2 und wir haben darin den Auftrag, die mysteriöse Figur des Outsiders zu töten. Praktisch den G-Man des Dishonored-Universums. Und am 15. kommt dann auch noch NBA 2K18 für alle Plattformen. Also Basketball aus dem Hause 2K und alle Plattformen heißt wirklich alle Plattformen. PC und Konsole, also auch PS3, Xbox 360 und Nintendo Switch. Und das war es jetzt mit dem offiziellen Teil des Magazins für diese Ausgabe. Wer mein Skype-Gespräch mit Julian Graf von der Verbraucherzentrale NRW in voller Länge hören will, der bleibt einfach dran. Ich bitte die Qualität zu entschuldigen, aber spontan konnten wir für dieses Gespräch leider nur eine klanglich bescheidene Skype-Konferenz realisieren. Also, ich verabschiede mich schon mal. Danke für euer Interesse, danke für die Unterstützung unseres Projekts bei Patreon und euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, jetzt der volle Mitschnitt meines Gesprächs mit Julian Graf. Da die Aufnahme relativ spontan einsteigt, stelle ich ihn noch mal ganz kurz vor. Er ist Referent der Gruppe Verbraucherrecht im Bereich Markt und Recht der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo Julian.
Ja, hallo, guten Abend.
Und ich würde direkt mal einsteigen und mit der Frage, wie kommt die Verbraucherzentrale zu diesem Thema Vorbestellung? Wir Spieleredakteure und Kritiker treiben das Pferd schon lange vor uns her. Anlässlich der Gamescom war dieser Artikel für uns recht überraschend. Wie kam es denn dazu und wie entstehen solche Verbrauchertipps?
Ja, es ist an sich war es ein bisschen eine natürliche Entwicklung. Also das Thema Videospiele, also wir haben das schon auf dem Schirm, auch schon ein bisschen länger. Ich würde behaupten, es wird bei uns zunehmend auch intensiver. Also wir haben auch im letzten Jahr schon insbesondere zum Thema Free-to-Play einige Anstrengungen unternommen. Ja, und das Thema Vorbestellung, auch aus eigener leidvoller Erfahrung als Spieler, schwebt immer so ein bisschen im Nimbus und jetzt passend zur Messezeit. Es war eben gerade Gamescom, als nächstes steht die Tokyo Game Show ja wieder an, vorher war E3. Haben wir uns gedacht, okay, das Ziel Publikum, zum einen klar die Gamer, die es ohnehin wissen, aber dann gibt es ja natürlich auch noch Eltern, es gibt Verwandte, dass wir das einfach nochmal auf dem Schirm bringen und zeigen hier, Leute, achtet drauf und gleichzeitig auch, wie du schon gesagt hast, zeigen hier, die Verbraucherzentrale hat es auch irgendwo auf dem Schirm. Wir sind da aktiv. Ne?
Was ist denn nötig, um intern so einen Verbraucherrat mehr oder weniger durchzusetzen? Muss der irgendwo intern auch den Vorgesetzten bewiesen werden, dass er notwendig ist? Wie funktioniert denn sowas? Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, den Verbraucher übers Ohr zu hauen, Geld auszugeben. Es gibt so viele Fallstricke. Wie entscheidet sich, dass so ein Artikel erscheint oder eben nicht?
Also es ist grundsätzlich so, wir haben unterschiedliche Referenten, zumindest bei uns jetzt im Rechtsbereich, die alle unterschiedliche Themen bedienen. Bei mir liegt jetzt eben das Thema Videospiele. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, seit 2015. Und es ist natürlich so, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten. Ja, und in dem Rahmen entscheiden wir dann letztlich, soweit es geht, was können wir machen, was wollen wir machen, was halten wir für dringend. Und so ein Tipp, ja, das beruht dann letztendlich, klar, auf einem Abstimmungsprozess, aber letztendlich auch auf eigene Entscheidungskompetenz. Eine andere Frage ist dann natürlich, ob man generell ein Thema angehen möchte. Also zum Beispiel das Thema Videospiele als solche oder auch Free-to-Play-Themen. Also da muss man natürlich auch schon mal diskutieren, inwiefern hat das jetzt überhaupt eine Marktbedeutung, inwiefern hat das eine Reichweite oder erwischt man dann nur eine Nischengruppe. Also da muss man durchaus auch schon mal diskutieren und vielleicht nochmal Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, wie hat sich das denn seit 2015 entwickelt? Der Spielemarkt ist groß, die Marktteilnehmer in der Verbraucherseite sind zahlreich, allen Geschlechtern und Altersgruppen vertreten. Hat sich das in den letzten Jahren, was ich hoffen möchte, ein bisschen zu einem wichtigeren Punkt entwickelt?
Das würde ich schon so unterstützen, ja. Also der Markt wächst ja tatsächlich auch jedes Jahr, insbesondere wenn man die Umsatzzahlen sieht, ne, was da der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware an Zahlen rausgibt. Das sind ja schon Wachstumsraten von stellenweise über 20%. Die Spielerschaft, ich glaube, Durchschnittsspieler, sei es jetzt auf Handys, insgesamt ist ja, glaube ich, auch mittlerweile über 80% durch alle Altersgruppen durchgezogen. Naja, also ich würde das nicht unbedingt auf die letzten 3 Jahre runtermünzen, aber wenn man das mal im Vergleich zu den letzten 10 Jahren sieht, dann ist das schon eine starke Entwicklung, ne?
Und genauso entwickeln sich die Möglichkeiten, in Spielen Geld auszugeben. Nicht nur Vorbestellungen sind das ja, sondern auch zum Beispiel die ungeliebten Microtransactions. Du hast schon nicht Free-to-Play genannt. Und jetzt gibt's aktuell diese Entwicklung, dass sehr, sehr viele Spiele Zufallsinhalte verkaufen in Form von irgendwelchen Lootboxen oder Lootpacks oder wie sie alle heißen. Hat die Verbraucherzentrale da schon ein Auge drauf geworfen? Und gibt's da vielleicht irgendwelche Hebel, das Ganze anzugehen? Ich meine, was jetzt diesen Tipp mit den Vorbestellern angeht, da handelt es sich lediglich um Verbraucherrat. Aber die Verbraucherzentrale geht ja durchaus mal rechtlich vor, wenn irgendwo Gesetze überschritten werden.
Genau, ja. Nicht nur das. Also wir haben letztes Jahr, also diese Lootboxen und diese ganzen, wir nennen das immer glücksspielähnlichen Mechaniken, die haben wir auch auf dem Schirm und haben das mal im Zuge von Free-to-Play letztes Jahr angegangen und haben auch eine entsprechende politische Forderung an den Gesetzgeber gestellt und gesagt, wir wollen A, eine größere Preistransparenz bei diesen Free-to-Play-Titeln. Ne? Wir wollen letztendlich wissen, was kostet denn überhaupt das einzelne Gut tatsächlich in Euro und nicht nur in der Ingame-Währung. Ne? Und wünschenswert wäre es im Zusammenhang natürlich dann auch genau zu wissen, was bekomme ich denn eigentlich aus den Lootboxen? Und das war dann im Grunde auch der Aufhänger, warum wir jetzt am Anfang des Jahres, wir haben einmal im Jahr gibt es den sogenannten Verbrauchertag, ist Mitte März, haben wir uns mal umsatzstarke Android-Spiele angeguckt und haben mal geguckt, was sind denn eigentlich tatsächlich die Mechaniken, stimmen da unsere Annahmen und haben da auch mal wirklich rausgestellt, wo sehen wir denn da diese entsprechenden Lootbox-Mechaniken, wo sehen wir da das Problem. Das bringen wir auch immer wieder gegenüber der Politik zum Ausdruck, sehen das halt durchaus auch als Problem, insbesondere unter Transparenzgesichtspunkten.
Das ist sehr interessant, dass es wie bei vielen anderen so Knackpunkten in der Welt der Spiele, man denke an die aktuelle Forderung nach Rundfunklizenzen für Twitch-Streamer, dass es an Gesetzen, dass es an der Politik hapert. Und in dem Fall sehe ich den Fall, dass das stark regulierte Glücksspiel hier in einer gewissen Form auch schon ein Stück weit repräsentiert ist. Wie sieht denn da der Kontakt mit der Politik aus? Betreibt die Verbraucherzentrale Lobbyarbeit? In welcher Form wird das vorangebracht? Und wie stehen die Chancen, dass konkret in diesem Bereich sich die Gesetze in der Zukunft ändern? Wir stehen ja aktuell im Superwahljahr vor einem neu gebildeten Parlament.
Also es ist tatsächlich so, wir betreiben Lobbyarbeit. Wir sind ja letztendlich auch die Verbraucherlobby. Ja, und dann sind es halt unterschiedliche Ebenen, insbesondere so ein Gesetz. Jetzt gerade, gut, wenn man jetzt so Preistransparenz sieht, dann sind das im Zweifel europäische Richtlinien, die geändert werden müssen. Das heißt, man muss dann nicht nur an den Landesgesetzgeber, an den Bundesgesetzgeber, sondern tatsächlich auch noch an den europäischen Gesetzgeber herantreten. Ne? Das kann man dann machen, eben indem man hofft, dass der Bundesrat oder der Bundestag sich hinterhängt. Ist halt ein langwieriger Prozess, im Zweifel auch mit viel Gegenwind. Das kann dann durchaus dauern. Also es ist schwierig, da zu sagen, passiert jetzt von jetzt auf gleich oder wie lange es tatsächlich dauert. Also es gibt ja andere Bereiche, ne? Stichwort Buttonlösung im Onlinehandel zum Beispiel. Da ist die Lobbyarbeit dann auch mal von Erfolg geprägt. Bei den Videospielen, so zumindest mein ganz persönlicher Eindruck, habe ich auch das Gefühl, dass die Politik insgesamt da gerade auch so ein bisschen mehr hinterher ist. Ich glaube eher noch tatsächlich in diesem Free-to-Play-Bereich. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch in Zukunft der Wille steigt, dass man da mit Verbraucherveränderungen herbeiführen möchte, die positiv sind.
Und abgesehen von Lobbyarbeit und von Informationen, Verbraucherinformationen, gibt es ja auch noch den Fall, dass die Verbraucherzentrale tatsächlich juristisch tätig wird. Ist ja vor kurzem beispielsweise passiert bei einem 3DS-Spiel.
Genau, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, auch bei wettbewerbsrechtlichen Verstößen beziehungsweise bei Verstößen gegen das Unterlassungsklagegesetz, was dann entweder AGB-Verstöße sind oder Verstöße gegen Verbraucherschutzgesetze, können wir Abmahnungen aussprechen und eine Unterlassungserklärung fordern, das dann im Zweifel auch gerichtlich durchsetzen. Und das haben wir tatsächlich Anfang des Jahres, meine ich, war es gegen Nintendo gemacht. Da war es so, die haben im Zusammenhang mit dem Spiel Super Mario Maker 4, Nintendo 3DS, glaube ich, ist der korrekte Titel. Da war es so, das Spiel hat faktisch, zumindest unserer Ansicht nach, eine Konsolenbindung. Das heißt, der Speicherplatz wird mit der Konsole verbunden. Und wenn ich das Spiel dann in einer anderen Konsole nutzen möchte, werden sämtliche Speicherstände unbrauchbar. Das heißt, ich muss das Spiel faktisch von neuem spielen. Und da fehlte uns ein entsprechender Hinweis zu. Und da hat sich Nintendo dann auch entsprechend zu bereit erklärt. Und mittlerweile findet sich auch ein entsprechender Hinweis auf der Webseite und auch auf der Spielepackung.
Das ist ja interessant, da ja gerade, wenn es um den Verkauf von Spielen geht, Sondereditionen oder mit den Vorbestellerboni ja auch oft sehr vage Informationen auf der Verpackung stehen, wo halt nur von DLC-Paketen die Rede ist oder von irgendwelchen legendären Items, deren Wert dem Spieler ja vor dem Kauf überhaupt nicht klar sein kann, da er die Spielmechaniken nicht kennt, da er nicht weiß, was ist sonst noch im Spiel drin. Ist es nicht auch irgendwo ein Hebel, den man da ansetzen könnte? Ob man ihn ansetzen muss, sei jetzt immer dahingestellt.
Das wird man auf jeden Fall, also überhaupt die ganze Entwicklung, die sich da vollzieht, auch mit den Mikrotransaktionen, den Lootboxen, in den Vollpreisspielen. Also das wird man ganz genau beobachten müssen und kritisch verfolgen müssen. Insbesondere eben, wie du schon sagst, unter Transparenzgesichtspunkten. In dem Moment, wo der Verbraucher Geld zahlen soll, soll er unserer Ansicht nach auch genau wissen, wofür er damit überhaupt eine informierte Entscheidung treffen kann. Und im Zweifel bedarf es da dann entweder gesetzlicher Transparenzpflichten oder die Anbieter müssen von sich aus gucken, dass sie da entsprechend Transparenz herstellen.
Wie sah denn eigentlich das Feedback zu diesem Artikel jetzt konkret zum Vorbestellen aus? Gab es da in irgendeiner Form ein Echo, sei es aus der Presse, sei es von irgendwelchen, sei es von Lesern oder Branchenverbänden oder dem Handel?
Also von Branchenverbänden oder dem Handel sind mir jetzt keine Reaktionen bekannt. Mein Eindruck so aus eigener Reaktion ist, dass es zumindest bei den Verbrauchern ja auf Zustimmung gestoßen ist. Letztendlich klar, es gibt die Verbraucher, die sagen, was erzählt mir die Verbraucherzentrale hier Neues? Aber klar, das sind dann, ich sag mal, das ist immer auch so der schmale Grat, auf dem wir uns bewegen. Wir haben ja nicht nur eine Zielgruppe, wir haben nicht nur den Gamer, den wir ansprechen müssen, sondern wir müssen versuchen, möglichst alle Verbraucher mitzunehmen. Klar, und dass dann Leute gibt, die dann sagen, erzählt mir nichts von gestern nachvollziehbar, aber das ist dann vielleicht auch mal den Preis, den man zahlen muss.
Gibt's denn, weil ich jetzt ziemlich fokussiert auf diese ganze monetäre Geschichte bin, so frei nach dem Motto, da zocken uns die Hersteller ab, gibt's noch andere Aspekte von Gaming, die der Verbraucherschutz als vielleicht irgendwo bedenklich ansieht oder Aspekte, die man als Verbraucher wissen sollte? Ich denke da an Datenschutz und vielleicht auch Garantie. Ist dir da was bekannt?
Ja, also klar, Datenschutz ist bei uns ja ein Riesenthema. Ich überlege gerade, ob wir in dem Zusammenhang schon mal was gemacht haben, konkret bei Spielen. Ja, also Stiftung Warentest hat natürlich jetzt gerade im Zusammenhang mit den Free-to-Play-Spielen da mal so ein bisschen getestet. Ja, bei den normalen Vollpreisspielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass so diese ganzen Online-Services und so, dass da in dem Bereich sich auch noch einiges tun wird, was man auch sich nochmal genauer angucken muss. Das ist ja, ich meine, letztlich ist es ein breites Feld, wo man im Grunde alle digitalen Fragen drauf anwenden kann.
Letztendlich frage ich eigentlich eher so aus der Sicht heraus, weil ich mich einfach wundere, in diesem großen Bereich Verbraucherschutz, wie viel Arbeit mehr oder weniger auf das Feld Spiele angewendet wird. Ist es jetzt wirklich bloß du? Hast du zur Not Leute, die dir helfen? Inwiefern sind da Juristen auch angestellt, die diesbezüglich Sachen interpretieren können?
Ich bin tatsächlich Jurist. Also ich bin bei uns der Jurist, der das machen muss. Genau. Ja, also klar, es bleibt letztendlich hoffentlich nicht alles an mir hängen. Also wir haben natürlich auch noch Leute, die mich unterstützen. Und wir sind jetzt auch eine Verbraucherzentrale von vielen. Also es gibt ja im Grunde in jedem Bundesland eine Verbraucherzentrale. Wir haben noch übergeordnet auf Bundesebene Marktwächterprojekte. Wie gesagt, ich glaube schon, dass da auch so ein bisschen im Moment sich der Fokus verschiebt und dass sich da auch noch einiges tun wird. Also so mein Eindruck.
Alles klar. Und wenn man denn über etwas stolpert als Verbraucher, wo man denkt, hier fühle ich mich nicht gerecht behandelt, sei es in einem Spiel oder woanders, ist es eine gute Idee, an dich heranzutreten oder an die Verbraucherzentrale? Und gibt es einige Themen, die in Zukunft noch konkret von dir anvisiert werden? Vielleicht zwei Fragen auf einmal.
Ja, also direkt die erste Frage, sollen sich Verbraucher bei uns melden? Ja, sehr gerne. Also wir sind darauf angewiesen. Also ich meine, wenn wir eben Abmahnungen aussprechen wollen, müssen, können, bedürfen wir dafür natürlich einen Überblick über den Markt. Und den erhalten wir vorwiegend natürlich darüber, dass sich Verbraucher bei uns melden und sagen, hier sehen wir ein Problem, hier sind wir unzufrieden, hier fühlen wir uns abgezockt. Das heißt, ich persönlich bin natürlich super dankbar, wenn sich Verbraucher bei mir melden. Gibt mir natürlich auch ein bisschen Argumentationsbedarf an die Hand, dass ich sagen kann, hier, ich habe hunderte Beschwerden in meinem E-Mail-Postfach, das ist ein Thema, das hat jetzt besondere Dringlichkeit. Klar, es führt einen auch zu neuen Aspekten. Im Zweifel macht es auch gegenüber dem Anbieter dann jeweils noch ein bisschen Nachdruckbedarf. Insofern auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn man da Probleme sieht, uns melden. Klar, wir können jetzt nicht versprechen, dass wir uns dem allen annehmen können. Dafür sind die Ressourcen dann im Zweifel auch nicht da, aber dankbar sind wir auf jeden Fall dafür. Und Themen persönlich bin ich jetzt eigentlich relativ offen. Ich könnte mir vorstellen, so der Konsolenmarkt, Vollpreistitel, dass das nochmal so ein Bereich ist, den man in naher Zukunft näher beleuchten oder der mir persönlich auch ein bisschen am Herzen liegt, den ich mir näher beleuchten möchte. Vielleicht nochmal so ein bisschen in Erweiterung zu diesem Free-to-Play-Markt.
Also konkret, was die Zusatzverkäufer angeht bei Vollpreistiteln, hoffe ich.
Ja, das wird auch nochmal interessant, aber im Grunde bin ich da ganz offen. Also da gibt es so viele Bereiche, die man sich nochmal genauer angucken kann, ob das letztendlich Verstöße sind oder ob da wirklich Nachbesserungsbedarf steht, ist nochmal eine andere Frage. Aber einfach, dass man da nochmal ins Detail geht und auswertet.
Welche Rolle spielen eigentlich die restlichen europäischen Länder und die europäische Gesetzgebung? Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es da viele Dinge gibt, die da eher da reinfließen. Und ich habe auch mitbekommen, dass öfters mal der Europäische Gerichtshof für sehr verbraucherfreundliche Entscheidungen sorgt, insbesondere im Rechtsstreit mit Microsoft. Gibt es da auch Tendenzen von europäischen Verbraucherschützern in anderen Ländern der EU, die vielleicht da interessant sein könnten?
Also ich muss jetzt gestehen, wir sind jetzt spontan von anderen Verbraucherschutzorganisationen aus anderen Ländern, ist mir da wenig bekannt. Die EuGH-Rechtsprechung ist mir jetzt auch überwiegend, bei mir liegt noch das Urheberrecht. Die Entscheidungen sind mir jetzt bekannt, aber da muss ich jetzt gestehen, im Urheberrecht ist es jetzt gerade nicht ganz so verbraucherfreundlich, was da passiert. Ja. Und bei Videospielen sind mir jetzt auch nur die Nintendo-Entscheidungen, wobei ich glaube gar nicht, das waren, meine ich, BGH-Entscheidungen, keine EuGH-Entscheidungen. Ja, also bei Videospielen haben wir halt noch so ein bisschen das Problem, Das ist ja noch so, also das läuft nicht so ganz unter dem klassischen Kaufrecht, weil es ja alles letztendlich Software ist. Und diese klassischen Fragen, die man zum Beispiel in Deutschland mit Autos und Kühlschränken immer wieder hat, also Fragen, wie muss das funktionieren, wann haben wir einen Mangel, wann greifen Gewährleistungsrechte, das haben wir halt bei Videospielen bisher alles noch nicht, auch nicht durch die Rechtsprechung. Mal schauen, ob sich das in Zukunft ändert und da vielleicht der europäische Gesetzgeber mal Anpassungen vornimmt und wir dann in Zukunft darüber streiten, dass vielleicht ein Spiel, was sich faktisch anfühlt wie eine Beta, mangelhaft ist und wir es mit Nachbesserungsansprüchen quasi durchsetzen können und möglicherweise zurückgeben können.
Ah, das ist ja auch interessant. Die Tatsache, dass die Gesetzgebung einfach ein Stück weit zu veraltet ist. Ja, deswegen wird ja auch der Rundfunkstaatsvertrag auf Twitch-Streamer angewendet und ich bin mir sicher, die aktuelle Gesetzgebung hat auch noch gar nicht auf dem Radar gehabt, dass man Filme inzwischen on demand über irgendwelche Internet-Devices sich anschauen kann.
Ja, es ist immer, spricht ja so ein bisschen der Jurist aus mir, es ist immer ein bisschen schwierig. Also Gesetze funktionieren ja grundsätzlich so, dass die sehr abstrakt sind, damit man möglichst viele Sachverhalte darunter packen kann. Also unser Zivilgesetzbuch ist ja zum Beispiel von 1900. Das klingt jetzt erstmal schlimm, aber dadurch, dass die Normen halt so abstrakt sind, geht's in vielen Fällen. Und ich glaube, da ist es dann schwierig. Ab und zu ist dann tatsächlich mal so ein Punkt überschritten. Das Problem haben wir im Datenschutz dann tatsächlich auch bis nächstes Jahr. Da wird's dann hoffentlich besser, wenn die Datenschutzgrundverordnung kommt, dass tatsächlich die Realität dann einiges überholt und man muss dann mit diesen Gesetzen erstmal arbeiten, dann ist das wieder ein langwieriger Prozess. Also es geht leider schnell, stellenweise auch einfach viel schneller, als man denkt. Im Urheberrecht ist es letztendlich nicht anders. Da merkt man jetzt, okay, das Internet ist da, alle Leute können gratis Inhalte abrufen, ist jetzt nicht unbedingt, also Beispiel YouTube oder diese ganzen Streaming-Portale, wenn man das mal wirklich ernsthaft mit Urheberrecht vergleichen würde, kommt man schnell dahin, das ist alles eigentlich nicht legal, aber die Realität sieht einfach anders aus. Ne? Bis da dann sich wirklich mal was tut mit der ganzen Lobbyarbeit von allen möglichen Vereinen, Verbänden etc., Stakeholdern, ja, dauert dann Zeit. Ne?
Das finde ich ein sehr interessanter Einblick, gerade diese juristische Seite in die ganze Geschichte, in einen Themenbereich, den ich mir selbst noch nicht so hundertprozentig erarbeitet habe. Dann vielen lieben Dank für die Informationen und
ja, sehr gern.
Ein paar Aussagen zu der Geschichte und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und ja. Ich bin gespannt, inwiefern der Verbraucherschutz sich mal wieder die Spiele zur Brust nimmt und wie sich der ganze Markt entwickelt. Und ja, danke für das Gespräch und jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss.
Ja, gleichfalls. Vielen Dank.